Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Ich kann abnehmen. Mein Name ist Dr. Isabel Sieverts. Normalerweise sitze ich hier mit meinem Mann Dr. Volker Manns. Ja, und wir beide beschäftigen uns seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Abnehmen, also wie man gesund, nachhaltig und effektiv Körpergewicht reduzieren kann. Das machen wir vor allem in unserem Institut, dem SC Ernährungsinstitut im Raum Köln-Bonn und teilen hier im Podcast ganz viele Tipps und Tricks und Erfahrungen genau um das Thema. Und heute sitze ich alleine hier. Wir wollten euch aber einfach jetzt nicht weiter warten lassen. Es passieren so viele Sachen im Hintergrund und wir sind zeitlich so eingebunden. Und dieser Podcast ist ja quasi für uns immer so, wenn wir Zeit haben, so ein Add-on, wo wir super gerne uns auch zusammensetzen und mit, also für euch über ein Thema quatschen, was euch auch weiterbringt. Im Moment schaffen wir es aber einfach nicht zusammen. Also wir bemühen uns sehr, aber deswegen dachten wir, bevor wir euch jetzt weiter warten lassen, nehme ich mir zumindest die Zeit und erzähle euch mal etwas über ein Thema, was mir total am Herzen liegt und was für ganz viele ganz, ganz relevant ist. Und zwar ist das das Thema Schilddrüse. Und zwar, was die Schilddrüse mit unserem Abnehmerfolg zu tun hat. Genau, weil sie ist ja mit unser wichtigstes Stoffwechselorgan. Also wenn die Schilddrüse nicht läuft, haben wir ein Problem. Warum auch Menschen, die jetzt vom Arzt gesagt bekommen, dass sie keine Schilddrüsenunterfunktion haben, wieso die Schilddrüse eventuell vielleicht trotzdem ein bisschen untertourig läuft und wie wir sie pushen können und vielleicht auch Menschen unter euch, die vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion oder ein Hashimoto auch haben und medizinisch oder mit Medikamenten auch eingestellt sind, aber trotzdem unter diversen Symptomen leiden und vielleicht auch nicht wissen, wie sie da besser mit umgehen können und was man da machen kann. Und all das möchte ich mit euch teilen, in zwei Teilen, weil sonst den Rahmen sprengen würde. Und heute gucken wir uns so, schaffen wir ein bisschen die Basis zu den Hintergründen, wie funktioniert eigentlich die Schilddrüse, was steckt dahinter und wie kann ich vielleicht auch selber rausfinden, ob meine Schilddrüse vielleicht nicht so gut funktioniert oder wo es hakt, weil das sind natürlich ganz viele wichtige Hintergrundinformationen, die man wissen muss, um dann auch entsprechend die Stellschrauben zu verstehen, woran man drehen kann, um sie dann entsprechend zu pushen und um den Abnehmerfolg so zu steigern. Also ganz spannende Folge und ganz wichtige Folge, wenn es ums Abnehmen geht und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Und bevor wir jetzt richtig in das Thema Schilddrüse reinstarten, habe ich noch ein kleines mega Angebot eigentlich für euch. Und zwar veranstalte ich am Sonntag, den 7. Juli um 10 Uhr einen Hormon Balance Workshop. Kostenfrei, unverbindlich und es geht mir einfach, also dieses Thema Hormonbalance auch im Zusammenhang mit dem Abnehmen und die Schilddrüse ist ja eine der wichtigsten Hormondrüsen, ist für mich wirklich ein Herzensthema, weil ich einfach selber viel mit Hormondisbalancen einfach zu tun hatte und das für mich wirklich gut gelöst habe. Deswegen will ich das einfach weitergeben. Ja, das ist mir einfach super wichtig. Das heißt, ihr könnt super gerne euch anmelden, 7. Juli um 10 Uhr. Da gehe ich nochmal wirklich darauf ein, was hat eigentlich die Hormonbalance oder warum sind die Hormone für den Abnehmerfolg so wichtig und vor allem, was für euch ja wichtig ist, auch was sind so erste praktische Tipps und Tricks, die ich anwenden kann, wie ich meine Hormone mehr in Balance bringe. Und jetzt muss man sagen, dieses Hormonthema ist schon ein Frauenthema, deswegen dieser Workshop richtet sich auch vor allem an Frauen und insbesondere auch an Frauen, ich sag mal Ende 30, so, weil da natürlicherweise auch so ein bisschen das ganze Hormonsystem durcheinander gerät, weil dann die Sexualhormone anfangen, sich zu verändern und dadurch sich das ganze System verändert und wir da einfach auf ein paar Sachen achten dürfen und man auch mit einfachen Tipps da einfach besser durch diese Zeit kommt, auch besser vorbereitet dann wirklich in diese Zeit der Wechseljahre, die dann ja später kommt, reingehen können. Aber auch wenn ihr schon in dieser Phase seid, in der Menopause, in der Postmenopause, ihr seid in dem Workshop absolut richtig und ich freue mich total, möglichst viele von euch zu sehen. Den Link für die Anmeldung findet ihr unten in den Shownotes und dann starten wir jetzt ins Thema für heute. Also, wir reden heute über das Thema Schilddrüse. Viele wissen, es ist eine Hormondrüse, also eine endokrine Drüse, die relativ klein ist, von der Form her an einen Schmetterling erinnert. Sie ist im vorderen Teil unseres Halses unterhalb vom Kehlkopf und besteht quasi aus so zwei Seitenlappen, die durch einen schmalen Gewebsstreifen in der Mitte, den sogenannten Isthmus, verbunden sind. Und wenn ihr euch das jetzt so vorstellt, dann könnt ihr euch auch schon ja diese Schmetterlingsform im Prinzip vorstellen. Und die Schilddrüse, die produziert einfach super, super, super wichtige Hormone, die den Stoffwechsel, aber natürlich auch andere Körperfunktionen regulieren. Also welche Aufgaben hat im Prinzip die Schilddrüse? Zum einen natürlich produziert sie Hormone T3 und T4, also Triiodthyronin, ein bisschen schwierig dieses Wort, und Thyroxin, das ist T4, viele kennen das Medikament L-Thyroxin und da hört ihr schon im Namen, genau das ist eben das bioidentische T4, was ihr dann bekommt bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Und diese beiden Hormone regeln den Energieverbrauch und den Stoffwechsel im Körper und steuern den. Sie sind super wichtig, auch zum Beispiel für Wachstum, Entwicklung und für die Funktion unterschiedlicher Gewebe und auch Organe. Und deswegen ist auch zum Beispiel in einer Schwangerschaft die Kontrolle der Schilddrüsenhormone und gute Schilddrüsenhormonwerte super, super wichtig, weil sie eben auch für die Entwicklung vom Kind total wichtig sind. Dann regulieren die Schilddrüsenhormone den Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen. Ja, sie erhöhen im Prinzip den Sauerstoffverbrauch und die Wärmeproduktion im Körper, beeinflussen auch den Herzschlag, die Verdauung, den Cholesterinspiegel und natürlich auch die Gewichtsregulierung. Und dann habe ich gesagt, sie sind eben entscheidend für Wachstum und Entwicklung, beeinflussen die Entwicklung vom Gehirn, vom Skelettsystem und von anderen Geweben und letztlich regulieren sie eben auch den Energiehaushalt, indem sie eben den Stoffwechsel und die Wärmeproduktion beeinflussen. Das heißt, eine Überfunktion der Schilddrüse kann auch zu einem erhöhten Energieverbrauch und dadurch zu Gewichtsverlust führen, während dagegen eine Unterfunktion, worunter die meisten mit mehr Gewicht leiden, eben zu einem verringerten Energieverbrauch und eher zu einer Gewichtszunahme führen kann. Wie wird jetzt die Schilddrüse gesteuert? Also die Steuerung der Schilddrüse, das passiert im Prinzip über die Hypothalamus-Hypophysen-Schilddrüsenachse. Das hört sich kompliziert an. Letztlich könnt ihr euch vorstellen, im Gehirn ist der Hypothalamus. Wir hatten in der Hormonfolge auch schon mal drüber gesprochen, dass der so im Prinzip der Produzent oder der Regisseur von einem ganzen Stück ist, was im Körper gespielt wird. Wenn ihr euch vorstellt, die Hormondrüsen sind die einzelnen Instrumente in einem Orchester, dann haben wir einen Dirigenten und oben drüber sitzt der Hypothalamus, nämlich im Gehirn, das ist quasi das Steuerungszentrum für unser vegetatives Nervensystem und der misst eben ganz genau die Hormonspiegel, um den Bedarf zu bestimmen und kann dann genaue Anweisungen an die Hypophyse, quasi an den Dirigenten des Stückes schicken, und sagen, ob wir mehr brauchen oder weniger brauchen. Also der Hypothalamus produziert im Prinzip TRH, das ist dieses bestimmte Hormon, was dann die Hypophyse, den Dirigenten, aktiviert, um dann mehr oder weniger TSH zu produzieren. TSH wiederum regt dann die Produktion von den eigentlichen Schilddrüsenhormonen in der Schilddrüse an, nämlich T3 und T4. Und TSH habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist nämlich der Wert, der in der Regel beim Hausarzt gemessen wird, um festzustellen, wie die Schilddrüse funktioniert. Und hier ist der erste wichtige Clou oder ja, was ihr euch merken könnt, ist, dass immer der TSH in der Stufendiagnostik gemessen wird, aber der TSH ja eigentlich gar kein Schilddrüsenhormon ist. Der TSH wird von der Hypophyse gebildet, um der Schilddrüse zu sagen, ob sie mehr oder weniger produzieren soll. Und das ist ganz wichtig, weil letztlich kann es da auch Unterschiede, sag ich mal, geben. Also die Hypophyse kann auch in ihrer Funktion gestört sein, dass der TSH falsche Hinweise zum Beispiel liefert. Deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet und im Zweifel da auch wirklich, also ich persönlich würde dann immer dem Arzt auch sagen, dass man es selber zahlt, dass mit dem TSH auch zusammen trotzdem direkten Schilddrüsenhormone, nämlich T3 und T4, mitbestimmt werden. Weil das sind die, die eben in der Schilddrüse letztlich produziert werden. Und T4 ist unser Speicherhormon, kann man sagen. Und T3 ist das aktive Schilddrüsenhormon. Und das T3, das aktive Schilddrüsenhormon, das ist für uns das wichtige Schilddrüsenhormon, was letztlich auch uns die Energie gibt und den Stoffwechsel anfeuert. Und jetzt ist es so, dass hauptsächlich in der Schilddrüse T4, ich sag mal zu 80% wird T4 produziert und nur zu 20% T3 in diesem Verhältnis. Und das heißt, T4 muss noch im Körper umgewandelt werden in T3. Und das ist ganz wichtig, dass diese Umwandlung auch funktioniert, weil nur mit T4 können wir eben wenig anfangen. Ja, wir brauchen T3. Und für diesen Umwandlungsprozess braucht der Körper eben auch, also erstmal findet er vor allem in Darm und Leber statt zum größten Teil. Das heißt, Es ist schon mal wichtig, dass Darm und Leber auch intakt sind, dass diese Umwandlung gut funktionieren kann. Und zum anderen braucht der Körper auch sowohl für die Schilddrüsen, für die Hormonproduktion, als auch für die Umwandlung bestimmte Nährstoffe, wie zum Beispiel Jod, Eisen, die Aminosäure Tyrosin und Selen. Das sind ganz wichtige Stoffe, die die Schilddrüse braucht, um überhaupt die Hormone zu produzieren und um sie entsprechend auch umzuwandeln in Leber und Darm und auch teilweise in anderen peripheren Geweben. Aber hier auch nochmal, hier seht ihr, wenn wir uns nicht ausgewogen und gut ernähren, auch mit ausreichend Eiweißen und ausreichend Mineralien zum Beispiel, dann haben wir da ein Problem. Dann wird die Schilddrüse runterfahren, weil ihr natürlich auch die Baustoffe fehlen. Und jetzt seht ihr aber auch, dass, ich habe ja eben schon erwähnt, wenn ihr L-Tyroxin bekommt von eurem Arzt, dann ist das T4, dann ist das das Speicherhormon. Und das bekommen wir vom Arzt. Und der Arzt setzt voraus, dass die Hormone T4 ohne Probleme umgewandelt wird in T3. Das wissen wir aber natürlich nicht, weil diese Umwandlung muss in Leber und Darm passieren. Und wenn wir zum Beispiel schon unter einer Fettleber leiden oder wenn wir Darmprobleme haben oder wenn die Leber auf andere Weise in der Entgiftung einfach stark belastet ist oder, dann kann es sein, dass diese Umwandlung nicht richtig funktioniert, dass sie gehemmt ist, dass ich zwar T4 bekomme von außen vom Arzt, aber dass diese Umwandlung nicht stattfindet. Und das heißt, der Arzt kann mir sagen, ich bin medizinisch gut eingestellt, weil mein TSH ist durch die Gabe von L-Tyroxin vielleicht gesunken, was das Ziel war, weil T4 ist ja ausreichend da. Aber wenn die Umwandlung nicht stattfindet und letztlich T3 nicht in der Zielzelle ankommt, weil entweder die Umwandlung nicht stattgefunden hat oder weil einfach der Weg zur Zielzelle in irgendeiner Form nicht funktioniert hat, dann kann ich natürlich trotzdem weiter unter den Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion zum Beispiel leiden. Und das haben viele, viele nicht auf dem Schirm. Und man muss ganz wichtig berücksichtigen, dass ich ja eben schon dieses Beispiel von dem Dirigenten, also von dem Regisseur, dem Dirigenten und dem Orchester genannt habe. Und die Schilddrüse ist eben nur ein Instrument in diesem ganzen Orchester. In dem Orchester spielen auch andere Hormondrüsen mit genauso ihre Rolle. Das bedeutet zum Beispiel die Nebennieren mit unseren Stresshormonen zum Beispiel, die sie produziert, die Bauchspeicheldrüse mit Insulin oder auch die Eierstöcke mit Progesteron, Östrogen, Testosteron unter anderem. Ne? Es gibt auch noch andere Hormondrüsen, aber das sind jetzt so die größten mal. Das heißt, auch da ist die Schilddrüse von abhängig und fährt eine andere Hormondrüse ihre Produktion hoch oder runter, dann stimmt auch auf anderer Ebene irgendwas nicht in der Regel. Ja, dann verändert sich das Gesamtsystem. Also dann klingt am Ende das ganze Stück schief und die anderen Instrumente fangen auch anders oder anders zu spielen. So. Und das ist auch etwas, was wir auf jeden Fall berücksichtigen sollten, dass es auch sein kann, dass eine erhöhte Stressbelastung, Dauerdiäten natürlich, ja, weil wenn wir zum Beispiel Dauerdiäten haben, dann fährt der Stoffwechsel natürlich runter, der Körper wird selber die Schilddrüse drosseln und in eine Unterfunktion zum Beispiel gehen. Aber auch sowas, worunter viele auch leiden, sowas wie eine Insulinresistenz, wo die Bauchspeicheldrüse sehr, sehr beansprucht ist und bei einer Diabetes vielleicht sogar irgendwann den Geist aufgibt. Natürlich geht es auch meist mit einer Schilddrüsenunterfunktion einher, weil der Körper versucht, auch andere Prozesse dann runterzufahren, um im Prinzip auch da einen Ausgleich zu schaffen, um Energie zu sparen und um diese Homöostase, dieses Gesamtgleichgewicht irgendwie zu halten, auch wenn dann eben alles nicht mehr so gut funktioniert, wie es eigentlich sollte. Das heißt, es gibt, wie ihr schon hört, und das ist jetzt vielleicht auch für viele schon sehr komplex gewesen, aber ihr hört, dass es ganz viele unterschiedliche Ansätze und Möglichkeiten gibt, die Schilddrüse ideal zu unterstützen. Und da würde ich jetzt gerne nochmal darauf eingehen, wie denn die Schilddrüse, also dieser Weg von der Produktion bis zur Zielzelle, wie das genauer funktioniert. Also letztlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, die Schilddrüsenhormone, es werden auch noch andere Hormone in der Schilddrüse gebildet, aber wir gucken uns jetzt, konzentrieren uns jetzt der Einfachheit halber, weil sonst wird es noch komplexer, konzentrieren wir uns auf das Speicher- und aktive Schilddrüsenhormon T4 und T3. Und die werden eben in der Schilddrüse gebildet. Und für diese Bildung der Hormone müssen ein paar Voraussetzungen gegeben sein. Also die Schilddrüse muss zum Beispiel eine bestimmte Größe haben. Deswegen macht auch ein Ultraschall der Schilddrüse zum Beispiel Sinn, wenn ich ein sehr kleines Schilddrüsenorgan habe. dann können vielleicht gar nicht so die Hormone produziert werden. Außerdem braucht die Schilddrüse eben entsprechend die Baustoffe Jod, Selen, Eisen, die Aminosäure Tyrosin, um einfach gut zu funktionieren. Aber auch andere, ne, sowas wie Zink oder Vitamin A oder so, ist auch für die Schilddrüse super wichtig. Also die Schilddrüse muss mit den entsprechenden Nährstoffen gut versorgt sein. Und zum Beispiel muss natürlich auch sie das entsprechende Signal von der Hypophyse bekommen, dass sie produzieren soll. Und wir wissen zum Beispiel, dass die Hypophyse auch in ihrer Funktion blockiert sein kann, zum Beispiel durch sehr starke Stressbelastung, wenn zum Beispiel die Nebennieren, und hier sind wir wieder, wenn das andere Instrument anfängt schief zu spielen, also wenn die Nebennieren in der Cortisolproduktion, wenn wir zum Beispiel im chronischen Stress sind, ja, chronische Stressbelastung, dann supprimiert das oft auch die Hypophyse mit dem TSH. Das heißt, der TSH, das Signal wird einfach verliert an Stärke und die Schilddrüse weiß gar nicht, dass sie mehr Hormone produzieren soll. Oder auch so ein Thema wie Schwermetallbelastung kann die Hypophyse runtersetzen in ihrer Funktion, was den TSH angeht. Das heißt, hier ist schon mal eine erste Möglichkeit quasi anzusetzen und zu schauen, was ist erstmal der Grund, warum die Schilddrüse weniger Hormone produziert? Und dann habe ich natürlich auch entsprechend Ansätze, wie ich gerade gesagt habe, die hochzusetzen. So, wenn wir jetzt davon ausgehen, die Schilddrüse produziert entsprechend gute Hormone oder ich bekomme auch entsprechend über L-Tyroxin oder auch Tybon, das wäre das T3 quasi, was der Arzt manchmal dazu gibt, bekomme die entsprechenden Schilddrüsenhormone zugeführt von außen, weil vielleicht meine Schilddrüse sehr, sehr klein ist vom Organ und gar nicht die Schilddrüsenhormone produzieren kann. Dann muss ich mir den nächsten Schritt angucken, nämlich funktioniert denn wirklich die Umwandlung der Hormone in Darm und Leber vor allen Dingen, ja? Also wie funktioniert mein Darm? Ist mein Darm gesund? Leide ich unter sowas wie Blähungen, Verstopfung, Durchfällen? Habe ich einen Reizdarm? Habe ich eine regelmäßige Verdauung? Ja, also einfach darauf achten, ist mein Darm gesund? Weil dann ist auch die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass auch die Umwandlung da gut stattfindet. Ja, und zum anderen auch in der Leber hat die Leber die Kapazität, wirklich T4 in T3 umzuwandeln, weil die Leber hat ganz, ganz viele Aufgaben. Zum Beispiel auch unseren Blutzucker stabil zu halten über die Glykogenspeicher. Und wenn ich jetzt permanent zum Beispiel in einer Blutzuckerachterbahn bin, das kennt ihr aus vielen anderen Folgen, dann ist die Leber auch, wenn ich im Unterzucker bin, immer damit beschäftigt, wieder diesen Blutzuckerspiegel auszugleichen und Zucker freizusetzen im Prinzip, um den einfach auf dem mittleren Niveau zu halten, was ganz wichtig ist für den Körper, da entsprechend die Glucose auch zur Verfügung zu stellen. Und das heißt, wenn die dann permanent beansprucht ist, kann man sich so vorstellen, weniger Kapazitäten für diese Umwandlung. Oder wenn ich zum Beispiel unter einer Fettleber leide und die Leber dadurch eingeschränkt ist. Oder wenn ich viele Zusatzkonservierungsgiftstoffe auch in Form von Alkohol, Zucker, viele Medikamente nehme und die Leber sehr stark beansprucht ist in ihrer Entgiftungsleistung zum Beispiel, dann bleibt auch weniger Kapazität, weil das ist ja evolutionär, könnt ihr euch vorstellen, ist das die Leber ja nicht gewohnt. Die ist ja nicht gewohnt, dass sie so viele Umweltgifte von außen auch zur Entgiftung bekommt, wie zum Beispiel Alkohol oder Medikamente. Ja, wie schnell nimmt man Kopfschmerztabletten oder so? Das ist die ja nicht gewohnt und von daher ist sie immer als erstes, wird sie versuchen, externe Gifte erstmal aus dem Körper rauszuschaffen und sich dann quasi ihrem Daily Work, wie zum Beispiel der Hormonsynthese von Schilddrüsenhormonen zum Beispiel zu widmen. Das heißt, hier sind schon mal Stellschrauben, wo ich gucken kann, okay, ist hier vielleicht ein Problem, dass ich vielleicht die Hormone bekomme oder auch meine Schilddrüse ausreichend funktioniert, aber ich habe vielleicht trotzdem Symptome, weil diese Umwandlung vielleicht ins aktive Schilddrüsenhormon nicht gut funktioniert. Und im dritten Schritt geht es dann noch darum, dass der Transport der aktiven Schilddrüsenhormone zu und in die Zelle gut funktionieren muss. Und auch da braucht mein Körper ausreichend Vitamine, Nährstoffe, Mineralien, dass dieser Transport reibungslos funktioniert und letztlich T3 auch wirklich in der Zielzelle auch ankommt und entsprechend so unseren Energieverbrauch, den Stoffwechsel eben dann auch letztlich anheizen kann. Solange es unserer Schilddrüse gut geht und sie im Gleichgewicht ist, geht es uns auch gut. Wir sind dann ausgeglichen, wir haben Energie, wir fühlen uns wohl. Aber sobald die Schilddrüse in ein Ungleichgewicht kommt, egal ob das Über- oder Unterfunktion ist, dann spüren wir das direkt. Und wie gesagt, das kann eine Über- oder Unterfunktion sein. Und typische Symptome von einer Überfunktion sind eher sowas wie Rastlosigkeit, eher Herzrasen, eine schnelle Verdauung. Ja, ihr seid ja quasi wie überhitzt. Ja, ihr lauft ja die ganze Zeit auf Hochtouren sozusagen. Eher ein Gewichtsverlust, warme, feuchte Haut. Und das Problem ist aber, weil die quasi in der Überfunktion so überhitzt, ist es manchmal so oder häufig so, dass irgendwann diese Überfunktion auch in eine Unterfunktion mündet, weil letztlich kann die Schilddrüse irgendwann nicht mehr. Also am Ende sind die meisten immer in einer Unterfunktion. Und deswegen ist das auch das Bild, wo wir uns so ein bisschen drauf konzentrieren, weil das ja auch mit dem Mehrgewicht, im Prinzip mit dem reduzierten Stoffwechsel einhergeht. Typische Symptome von einer Schilddrüsenunterfunktion ist Müdigkeit, Erschöpfung, eher niedriger Puls, eher eine träge Verdauung, Verstopfung, sowas wie Magensäuremangel auch. Und das kann auch mit Sodbrennen übrigens einhergehen. Das haben viele nicht auf dem Schirm, dass Sodbrennen auch mit Magensäuremangel einhergehen kann. Eine Gewichtszunahme natürlich, aber auch sowas wie trockene Haut und trockene Haare. Das ist auch typisch für eine Schilddrüsenunterfunktion. Also wenn ihr euch da wiedererkennt und denkt, oh ja, das kenne ich, Verstopfung kenne ich, eine Gewichtszunahme so langsam über Jahre, das ist natürlich nichts, was so auf einmal, meistens geht ja so eine Schilddrüse langsam runter. Eine dauernde Erschöpfung, trockene Haut, trockene Haare, auch wenn sich das in den letzten Jahren verändert hat, dann könnt ihr schon jetzt aufmerksam werden. Und ich möchte jetzt ganz kurz, das ist ein Kapitel für sich, ne, ein Riesenthema, aber ich möchte da ganz kurz drauf eingehen, weil viele, die auch unter einer Unterfunktion leiden, leiden auch unter der Autoimmunerkrankung Hashimoto. Und ich möchte dazu nur kurz was sagen, weil oft wird das ja so als sehr negativ, also Hashimoto, Autoimmunerkrankung ist wie so eine Selbstzerstörung des Körpers, ne? Es hört sich immer so negativ an. Natürlich ist da irgendwo eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Ja, das haben diese Autoimmunerkrankungen an sich, weil der Körper greift ja im Prinzip sich selber an. Aber wichtig ist, dass ihr versteht, dass auch das immer der Körper nur für uns eigentlich tut. Also seine Absicht ist eine absolut positive, denn in der Regel ist der Start von einer Autoimmun, also von einem Hashimoto, so, dass die Schilddrüse erstmal in eine Unter- oder in eine Überfunktion gerät. Warum auch immer. Meine These, das ist eine Hypothese, ist, dass das auch viel mit Entzündungsprozessen im Körper zu tun hat, also Grundentzündungsprozesse. Und dabei müsst ihr wissen, dass Übergewicht, Adipositas ja immer Entzündungsprozesse im Körper aktiviert, weil das Fettgewebe einfach entzündungsfördernde Stoffe produziert und in den Körper schickt, diese Entzündung. Also quasi, wir haben einfach durch dieses Fettgewebe und auch gerade durch dieses viszerale Fett, dieses Organfett, was ja viele dann haben, haben wir einfach einen Entzündungsherd quasi im Körper. Und das ist mit ein Grund, oder ist nicht ein Grund, ist meine These, dass dadurch auch vermehrt dann zu einer Unterfunktion zum Beispiel der Schilddrüse kommt. Also man kann hier auch fragen, das ist dieses Henne-Ei-Prinzip, was war zuerst? Da war zuerst die Schilddrüsenunterfunktion da und ich habe dadurch ein Übergewicht entwickelt. Oder habe ich vielleicht Übergewicht entwickelt und dadurch ist auch weiter meine Schilddrüse runtergefahren. Ja, also das hängt so ein bisschen zusammen. Das heißt, letztlich kriege ich aber durch diese Unter- oder Überfunktion eben oft eine Unterfunktion, wenn es ein Hashimoto ist, ja eben eine Überfunktion auch oft, kriege ich erstmal Stoffwechselprobleme auf Zellebene und es kommt eben zu einer Entzündung der Schilddrüse. Also die Schilddrüse entzündet sich und dann kümmern sich natürlich Antikörper und viele andere Zellen auch des Immunsystems um diese Entzündung. So ist einfach der Mechanismus quasi des Körpers, weil der will ja die Entzündung loswerden und dann rücken die Antikörper mit vollem Einsatz an, um dieses Feuer der Entzündung in der Schilddrüse zu löschen und sie tun da quasi eigentlich alles, um dich zu schützen. Das heißt, ja, es ist eine Fehlleitung des Immunsystems, aber letztlich tut der Körper das für uns. Also eine Autoimmunerkrankung wie Hashimoto-Thyreoiditis kann man auch sehen als Schutzfunktion des Körpers und kein Angriff gegen sich selbst. Also das nochmal. Vielleicht über Hashimoto machen wir vielleicht auch nochmal eine eigene Podcast-Folge, weil es eben ja sehr umfangreich ist. Man muss aber sagen, die meisten Hashimoto-Patienten sind am Ende dann auch letztlich immer in der Unterfunktion. Ja, von daher ist das auch für dich, falls du Hashimoto hast, auch super relevant. Wie kannst du jetzt vielleicht, wenn du schon die Vermutung hast, du hättest eventuell eine ja untertourig laufende Schilddrüse, hast aber bisher im Prinzip, der Arzt hat immer gesagt, alles ist in Ordnung und so, aber du hast das Gefühl, da stimmt was nicht. Dann ist erstmal der erste Schritt anzufangen, dich selber zu beobachten. Zum Beispiel kannst du erstmal beobachten, kannst du regelmäßig auf Toilette gehen, also hast du einen regelmäßigen Stuhlgang. bestenfalls wirklich, also einmal täglich, das wäre gesund, ja, und auch bis zu dreimal täglich ist vollkommen in Ordnung. Das kannst du dich schon mal fragen. Wenn du hier wirklich eine sehr unregelmäßige Verdauung hast, dann kannst du schon mal ein bisschen Gedanken Richtung Unterfunktion denken, ja. Das ist natürlich kein festes Kriterium, sondern nur erstmal, es geht schon in die Richtung. Dann kannst du gucken, so deine Körpertemperatur tagsüber. Ist die um die 37 Grad? Hast du warme Hände und Füße? Ja, oder leidest du regelmäßig unter, ist dir häufig kalt? Hast du oft kalte Hände, Füße? Ja, das spricht auch eher für eine Unterfunktion. Liegt dein Puls zwischen 75 und 90 Schlägen pro Minute? Ja, das wäre zu gucken. Wenn du da drunter liegst, ja, dann ist es eher Richtung Schilddrüsenunterfunktion. Zum Beispiel, ja, hast du in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen? Hast du auch ohne Koffein zum Beispiel tagsüber genug Energie zur Verfügung? Gehst du, ich sag mal, maximal 5-mal täglich auf Toilette, also Pipi machen, dann ist das in Ordnung. Wenn du aber sehr, sehr häufig auf Toilette musst, dann kann das auch ein Hinweis darauf sein, dass mit der Schilddrüse was nicht stimmt. Ist deine Haut in Ordnung? Wachsen deine Haare gut oder leidest du eher unter trockener Haut, trockenen Haaren? Schläfst du nachts ohne Unterbrechung oder wachst du in der Nacht auf? Also Schilddrüsenthematik ist immer eher Durchschlafprobleme, Nebenniere eher Einschlafprobleme. Also hast du Durchschlafprobleme, denkt man eher an die Schilddrüse. Leidest du vielleicht oder ist deine Libido zurückgegangen? Also hast du noch Lust auf Sex oder nicht? Das ist auch was du hinterfragen kannst, weil das oft auch mit einer Schilddrüsenunterfunktion, also die Libido bleibt aus bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Und dann natürlich auch, hast du einen regelmäßigen Zyklus? Hast du einen Eisprung? Leidest du unter PMS? Das sind alles Sachen, die auch auf eine Schilddrüsenunterfunktion hinweisen können. Also wenn du hier mehrere Fragen eher mit Nein beantwortest, dann stimmt vielleicht was nicht und dafür könnte die Schilddrüse eine Ursache sein. Bevor du jetzt zum Arzt gehst, weil das ist ja manchmal auch nicht so einfach und die Ärzte haben ja in der Regel leider auch nicht so viel Zeit, das dem System geschuldet, gibt es die Möglichkeit, zu Hause einen Temperaturtest zu machen. Das ist ein ganz praktischer Test, den du einfach durchführen kannst und alles, was du dafür brauchst, ist einfach ein Basalthermometer und der gibt einfach einem schon mal einen sehr guten Eindruck über die Funktion der Schilddrüse und ob Schilddrüsenhormone in der Zielzelle auch wirken und zur Energiegewinnung, nämlich zur Wärmeproduktion, auch wirklich beitragen. Das heißt, das ist ein Test nach Broder-Barnes, Dr. Broder-Barnes, könnt ihr mal googeln, der hat diesen Test entwickelt. Und das ist so, dass du bei Frauen, die noch einen regelmäßigen Zyklus haben, bitte in der ersten Zyklushälfte, weil in der zweiten Zyklushälfte sind wir sowieso Körper, was die Körpertemperatur angeht, ein bisschen heißer unterwegs. Also in der ersten Zyklushälfte, idealerweise so am zweiten, dritten und vierten Zyklustag, messt ihr die Temperatur. Bei Frauen in der Menopause oder Männer messen einfach an beliebigen Tagen aufeinanderfolgend. Und ihr könnt einfach ein digitales Basalthermometer nehmen oder auch ein Flüssigkeitsthermometer, also analog. Wichtig ist, dass ihr im Körper messt, zum Beispiel möglich unter der Zunge zum Beispiel. Und ihr messt morgens wirklich direkt nach dem Aufstehen, noch bevor du aus dem Bett aufstehst. Also leg dir gerne dein Thermometer neben das Bett und dann misst du jeden Morgen, bevor du aufstehst, zum Beispiel unter der Zunge wirklich 3 Tage hintereinander und schreibst dir die 3 Messungen auf und berechnest den Durchschnittswert. Also du nimmst die 3 Messungen, addierst sie und teilst sie durch 3, dann hast du die durchschnittliche Körpertemperatur. Und liegt jetzt diese Durchschnittstemperatur unter 36,5, 36,6, dann kannst du an eine Schilddrüsenunterfunktion denken. Dann kann es sein, dass du unter einer Schilddrüsenunterfunktion leidest. Wenn deine Durchschnittstemperatur so zwischen 36,6 und 36,8 liegt, dann kann man da auch immer noch dran denken, aber es ist eher unwahrscheinlich. Und wenn du eine Durchschnittstemperatur über 36,8 hast, dann liegt wahrscheinlich keine Schilddrüsenunterfunktion vor. So, und dann gibt es ja noch das Thema, du kannst natürlich auch, wenn sich jetzt dein Verdacht, du hast jetzt die Selbstbeobachtung gemacht, du hast den Temperaturtest gemacht und dein Verdacht verhärtet sich und dann gehst du vielleicht zum Arzt und sagst, du leidest unter Erschöpfung und dir geht's nicht so gut, hast Gewichtszunahme, hast vielleicht trockene Haare, was auch immer deine Symptome sind, du möchtest gerne die Schilddrüsenwerte kontrolliert bekommen lassen, dann wird der Arzt erstmal nur den TSH bestimmen. Und das hatte ich ja eben schon erklärt, das ist ja ein Hypophysenhormon und kein Schilddrüsenhormon. Finde ich es ganz wichtig, dass du dann im Prinzip selber auch sagst, dass du gerne T3 und T4, also die eigentlichen Schilddrüsenhormone, und da werden immer die freien Hormone gemessen, also FT3 und FT4, mitbestimmen lässt. um da einfach auch sicher zu gehen, ja, wie funktioniert denn eigentlich wirklich die Schilddrüse? Weil anders nur an dem TSH können wir das im Prinzip überhaupt nicht ablesen und es kann sein, dass du das dann selber zahlen musst. Sag mal, das sind so nur die Schilddrüsenwerte, sind dann so 30 Euro, die du investieren musst. Wenn du jetzt auch noch auf Hashimoto abklären willst, dann wäre es wichtig, auch Antikörper bestimmen zu lassen, also TPO-Antikörper und TG-Antikörper, so heißen die. Die kann man auch im Blut mitbestimmen lassen. Da kriegt man dann eine Idee, ob man vielleicht unterm Hashimoto leidet. Wenn man da noch weitergehen will, das machen aber fast die wenigsten Ärzte und kaum Labore, könnte man auch noch RT3 bestimmen lassen. Das ist nochmal eine bisschen speziellere Sache. Ich wollte es jetzt mal erwähnt haben, aber es geht jetzt zu tief. Aber ihr könnt es natürlich gerne mal recherchieren, was es mit RT3 auf sich hat. Da setzt der Körper quasi auch das aktive Schilddrüsenhormon bewusst runter, indem der Körper RT3 produziert und damit die Rezeptoren entsprechend besetzt. Genau. Und jetzt ist es nochmal so, dass ihr auch wirklich darauf achtet, obwohl ihr vielleicht L-Tyroxin einnehmt, kann es sein, dass ihr unter Symptomen einer Schilddrüsenunterfunktion leidet. Und wie gesagt, dann kann es an der mangelnden Umwandlung liegen oder auch, dass es nicht in der Zielzelle ankommt. Und deswegen so wichtig, auch T3 und T4 mitbestimmen zu lassen, weil wir im Prinzip auch nur an dem T3 dann sehen können, hat er ein gutes Level, hat die Umwandlung gut stattgefunden. Genau. Zusätzlich, wenn ihr denkt, vielleicht, okay, hängt auch was mit einem Nährstoffmangel vielleicht damit zusammen, dass meine Schilddrüse nicht so gut funktioniert, dann könnt ihr auch bestimmte Grundstoffe noch mitbestimmen lassen. Das wäre auf jeden Fall ein Eisenwert mit dem Eisenspeicher im Blut, das Gesamteiweiß, um zu gucken, ist entsprechend Protein, also Tyrosin, die Aminosäure zur Verfügung, Selen könnt ihr mitbestimmen lassen und gegebenenfalls auch Jod. Dann habt ihr da im Prinzip nochmal die Grundstoffe mit abgedeckt. So, und das waren jetzt schon mal ganz viele Informationen, wie ihr im Prinzip, ja, was eine Schilddrüsenunterfunktion ist, was die Schilddrüse macht, wie ihr da auf die Spur kommen könnt, ob ihr unter einer Schilddrüsenunterfunktion eventuell leidet oder auch gar nicht vielleicht, ja, jetzt klinisch in der Unterfunktion seid, aber vielleicht so subklinisch, ja, also dass man da einfach gerade so unter den Grenzwerten ist und dann läuft die natürlich trotzdem nicht so gut und man kann trotzdem an Gewicht zunehmen. Und natürlich ist für euch jetzt super, super spannend, was wir jetzt machen können, wenn wir jetzt die Sicherheit haben und das für uns ja geguckt haben mit Temperatur, Selbstbeobachtung, Blut und so weiter. Und vielleicht auch noch, will ich noch zum Schluss sagen, auch eventuell einen Ultraschall, ne? Also gerade wenn man auch einen Verdacht auf Hashimoto hat oder auch auf Schilddrüsenknoten, das ist ja auch nicht unüblich, dann macht auf jeden Fall Sinn, auch die Schilddrüse eine Sonographie, also mal schallen zu lassen mit. Da macht es auch Sinn, meiner Meinung nach, dann zum Beispiel einfach mal einen Termin beim Endokrinologen zu machen, weil der macht in der Regel das volle Schilddrüsenhormonprofil, also mit T3, T4 automatisch und Antikörper und schallt auch. Also da auch gerne sonst zum Endokrinologen direkt zu gehen. Der ist da manchmal dann einfach noch ein bisschen, weil das ja, der ist ja einfach sein Fachgebiet, nochmal anders als der Hausarzt aufgestellt. So, also ich konnte euch jetzt hoffentlich ganz viele Tipps mitgeben. Und in der nächsten Folge freue ich mich dann, mit euch ja noch näher drauf einzugehen, was mache ich denn, wenn ich in der Unterfunktion bin, wenn ich vielleicht Medikamente gerne auch reduzieren würde, also was, wie kann ich auf natürlichem Weg meine Schilddrüsenfunktion pushen, wie kann ich, wenn ich vielleicht keine Unterfunktion habe, aber das Gefühl habe, okay, die läuft trotzdem ein bisschen untertourig, wie kann ich da pushen, was kann ich da tun, um meine Schilddrüse zu unterstützen, um einfach da auch eine Abnahme zu verbessern, weil ja, ohne gut funktionierende Schilddrüse wird eine Abnahme ganz schwierig. Und hier auch nochmal, auch wenn du unter Insulinresistenz und einer Fettleber zum Beispiel leidest, dann ist eine Schilddrüsenunterfunktion sehr wahrscheinlich. Also das korreliert sehr hoch. Also auch da lohnt es sich dann, sich mit dem Thema nochmal mehr zu beschäftigen. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, also wir stecken da wirklich ganz, ganz viel Zeit und unsere Energie rein, dann freuen wir uns natürlich immer mega doll über ein Feedback von euch. Und auch natürlich über eine Bewertung, wenn ihr Lust habt, uns auch eine Bewertung zu schreiben bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer. Freuen wir uns einfach total, ja. Genau, ansonsten wünsche ich euch jetzt eine ganz wunderschöne Woche und freue mich dann, euch in der nächsten Folge nochmal mehr praktische Tipps zu geben. Also macht's gut, bis dann.